gerade was laufen wir jetzt dabei. Ich hoffe, ich habe nicht auf die Fresse. Für feministisches Handeln und Leben ist, neben all den positiven und empowernden Aspekten, mit großem Energieaufwand verbunden. Wir stehen daher hier auf der Straße, spenden unsere Zeit und nehmen uns Räume, die uns nicht zugestanden werden. Wie viel dieser kollektiven Zeit wir nutzen können, um mich einmal neoliberaler Sprache zu bedienen, um uns individuelle Vorteile herauszuarbeiten, hängt dabei stark von unserer jeweiligen gesellschaftlichen Positionierung und Positioniertheit ab. Wobei letzteres einen nicht gewählten Status quo beschreibt. Es geht mir dabei nicht darum, eine Hierarchisierung von Diskriminierungserfahrungen vorzunehmen oder gar Leiden zu monopolisieren. Es geht mir aber sehr wohl darum, eine Perspektive doppelt und dreifach zu unterstreichen, die aufgrund ihrer historischen Verankerung noch immer wenig bzw. oft undifferenzierte Aufmerksamkeit erfährt. Ich spreche hier als queere Woman of Color. Ich werde über die Verschränkung von Race und Gender reden und dabei auch die queerfeministische, linksradikale Szene kritisch betrachten. Dabei greife ich auch auf persönliche Erfahrungen zurück. Ich werde keine Geschichten von Übergriffen erzählen, im zweiten Teil der Rede wohl aber mein Leben als schwarze Deutsche beschreiben und möchte daher auf ein Triggerpotenzial hinweisen. Ich habe mir lang und breit Gedanken gemacht, an wen ich diesen Redebeitrag eigentlich hauptsächlich richten möchte und habe mich schließlich für euch, für uns, für die Demo entschieden. Das bedeutet keinesfalls, dass sich nicht auch all diejenigen gerne angesprochen fühlen sollen, die am Rand stehen. Das bedeutet nur für mich, nicht meine Ressourcen an die zu verschwenden, die ich ohnehin nicht erreichen kann, weil sie mein Gerede lieber abtun, als sich unter Umständen zur Selbstreflexion bewegt zu sehen. Die aber umso lieber mit Afro-Perücken besoffen über die Reeperbahn torkeln, weiblich gelesene Körper objektifizieren und sich selbst als Pickup-Artist stilisieren oder teils POC für Sex- oder Care-Arbeit bezahlen, nur um sie im nächsten Moment herabzuwürdigen und am Rande der Gesellschaft zu verorten. Das bedeutet für mich auch, dass ich mich an die wende, die aufgrund produzierter Ausschlüsse heute und auch sonst so oft nicht dabei sind. Ich bitte auch bei denen um Entschuldigung, die ich mit meiner Sprache abhänge, weil ich in diesem zeitlich begrenzten Beitrag Komplexität und nicht Verständlichkeit fokussiere. Auch aufgrund meiner eigenen Privilegien habe ich unbewusst sicher thematische Schwerpunkte gesetzt, die andere marginalisierte Perspektiven exkludieren. Da ich nicht für alle sprechen kann und möchte, sondern nur meine spezifische Perspektive wiedergebe, hoffe ich auf noch mehr offeneren und möglichst hierarchiefreien Austausch und das Sichtbarmachen unterschiedlichster Perspektiven und Erfahrungen, auch wenn dies für Privilegierte erst einmal unangenehm ist und Abwehrmechanismen hervorruft. Denn die Frage ist und bleibt, um unter anderem mit Grada Kilomba zu sprechen, who can speak and who is heard. Ich möchte mich auch bei denjenigen, vor allem den Women of Color, bedanken, die unter vermutlich großen Mühen Wissen zusammengetragen haben, sodass ich, wir, heute darauf zurückgreifen können. Die ADEFRA und ISD gründeten, um kollektiven Schwarzen- und POC-Widerstand zu ermöglichen und schon früh auf die Bedeutung der Intersektionalität für die Chancengleichheit hinwiesen. Nicht zuletzt, weil sich unter den MitbegründerInnen viele schwarze Lesben befanden. Ich werde heute nicht als Exempel herhalten, um die eine Woman of Color Position zu repräsentieren. Denn wie Kilomba schreibt, being included always means representing the excluded. Ein maßgeblicher Bestandteil auch des gegenderten Rassismus ist es, Einzelpersonen einen Platz einzuräumen, sie zu SprecherInnen einer gesamten marginalisierten Gruppe zu machen und damit eigentlich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Problem zu verhindern. Im richtigen Moment zu schweigen kann wichtig sein. Sprache ist aber bei weitem nicht die einzige Ausdrucksform weißer Dominanz, die sich durchaus auch in Körpersprache und Blicken äußern kann. Ganz davon zu schweigen, dass dem schon die Imagination zugrunde legt, die beredeten Räume gehörten zunächst den weißen Personen, die dann freundlicherweise den Schwarzen einen Platz zugestehen, die sich diesen nicht selbst zu holen wüssten. Ähnliches gilt für das Filtern zum Beispiel bestimmter Aussagen. Die Illusion der absoluten Kontrollierbarkeit des eigenen Denkens und Sprechens verwischt, wie sehr sich Rassismus und Sexismus in uns eingeschrieben haben. Eine aus Angst etwas Falsches zu sagen wohlüberlegte, aber nicht zu Ende reflektierte Aussage im Plenum oder andernorts verhindert dann die nötige Intervention sowie Diskussion über weiter bestehende Herrschaftsstrukturen. Ich vermute auch dies als einen Grund dafür, dass noch immer wenige POC in linksradikalen und queerfeministischen Bewegungen Fuß fassen. Ich möchte an dieser Stelle als davon nicht Betroffene nur kurz, aber dennoch mit Nachdruck auf den auch hier immer stärker werdenden Antiziganismus und antimuslimischen Rassismus zu sprechen kommen. Ich möchte vor allem auf eine Funktion verweisen, die diese menschenverachtenden Einstellungen erfüllen. Insbesondere in der jüngeren Geschichte, ohne die Schrecken und Kontinuitäten des historischen NS ausklammern zu wollen, müssen Angehörige dieser Gruppen als Projektionsfläche für Ängste und Sorgen all derer herhalten, die nach einfachen Erklärungen für Konflikte, religiös-fanatischen Terrorismus und Armut suchen. Antiziganistische Haltungen versprechen einen gut verwertbaren Sündenbock, indem sie diesen Gruppen Zugeordnete als arbeitsscheu und Kriminelle stigmatisieren. Dabei vermischen sich gerade auch in Bezug auf Romnia und Sintize Rassifizierte mit genderspezifischen Stereotypen. Diese dienen auch denen als exotische Fantasie, die sich ansonsten als aufgeklärte Menschen verstehen. Auf Ebene des negativ betroffenen Individuums bedeutet das leider oft auch die entsprechende Performance gegenderter Rollenbilder. Im antimuslimischen Rassismus ist das wohl gängigste Beispiel des genderspezifischen Rassismus die Kopftuchdebatte. Auch meist weiße FeministInnen entmündigen Muslime, indem sie die selbstbestimmte Wahl, sich zu verschleiern, die durchaus auch als emanzipatorischer Akt verstanden werden kann, absprechen. Muslimische Männer werden hier als Patriarchen benannt und in unserer vermeintlich gleichberechtigten Gesellschaft als ultimative Homo- und Transphobe markiert. Westliche FeministInnen stilisieren sich damit zu sogenannten BefreiungskämpferInnen der ethnisierten Opfer dieser Unterdrücker. Dabei führen sie so selbstkolonialistische Gewalt fort. Entscheidend ist, dass beide spezifischen Ausprägungen des Rassismus die Funktion erfüllen, von eigenen Privilegien und diskriminierenden Handlungen abzulenken, diese zu verschleiern. Darüber hinaus verorten sie die betroffenen Subjekte außerhalb und schließen sie somit auch aus der queerfeministischen Szene aus, als gäbe es keine homo- oder transidentifizierten oder anders als heteronormativ performenden Muslimarm. Ähnlich sieht es mit diskriminierenden Witzen aus, die sich gern auch mal sogenannte Freundinnen, Kolleginnen, Familienmitglieder etc. nur mal kurz leisten, eben weil sie es können. Sie halten privilegierte Machtstrukturen auch unter uns aufrecht und bieten aufgrund der vermeintlichen Harmlosigkeit wenig Angriffsfläche und im Falle rassistischer Scherze entfällt meist das Bestrafungsmoment, da sich die betroffene Person unter Weißen in der Isolation befindet. Ich kenne solche Beispiele hauptsächlich aus meiner Schulzeit zuhauf und erinnere mich oft genug, peinlich berührt oder besonders laut mitgelacht zu haben, nur um nicht noch mehr aufzufallen, um potenziellen Angriffen zu entgehen, um nicht die Spielverderberin, die Pedantin zu sein und schließlich, um ja nicht in einen Topf mit denen geworfen zu werden, die mit negativen Eigenschaften belegt werden. Ich befinde mich noch heute in einem weißdominierten Umfeld und habe lange gebraucht, um meine afrodeutsche Identität selbst zu respektieren und noch länger, um diese für andere erfahrbar zu machen. Ich erinnere mich an meine Teenie-Zeit, in der ich mit dem schwarzen Teil meiner Familie und auch der Black Community möglichst wenig zu tun haben wollte. Stolz war, wenn ich als möglichst weiß durchgegangen bin und gut abschnitt, obwohl ich ja unter den Defiziten zu leiden schien, braun und noch dazu ein Mädchen zu sein. Dass ich mich vom süßen braunen Mischlingsbaby, einem nebenbei gesagt überaus rassistisch animalisierenden Begriff, hin zur schwarzen, ach so taffen Frau entwickelt habe, liegt nicht zuletzt daran, dass ich gelernt habe, dass Skinbleaching und vor allem auch geglättetes schwarzes Haar Teil eines Systems sind. Eines Systems, in dem ich als Angepasste weniger auffalle, weniger grenzüberschreitend angefasst oder kommentiert werde. Ich habe also aufgehört, mir selbstgemachte Perücken aufzusetzen, einen blond wippenden Pferdeschwanz herbeizusehen und mir nicht mehr als einmal den Kopf mit Chemikalien verätzt, um ein weißes Ich zu fantasieren. Das tat ich vielleicht auch deshalb, weil mir positiv dargestellte POC-Vorbilder fehlten. Weil ich gewöhnt war, mich selber durch einen weißen Blick wahrzunehmen und mich dann weder mit anderen Schwarzen noch den weißen Personen identifizieren zu können, die mich, uns, immer wieder ausschließen. Ich habe auch gehört, Beyoncé und Co. für ihr möglicherweise emanzipatorisch intendiertes Arschwackeln zu bewundern, dass sich noch immer wenig am Bild der wilden, exotischen, übersexualisierten schwarzen Frau geändert hat. Ich verstehe heute auch, dass gesund und Reinheit versprechende Weißmachtprodukte und ethnisierte Care-Arbeit einen Markt fördern, der die globale Ungleichheit zementiert, die auch im Kapitalismus begründet ist, vor allem aber in seiner Verknüpfung mit Rassismus und Sexismus. Mich kotzt es an, dass POC und schwarze Blackfacing und Racial Profiling erdulden müssen und hauptsächlich schwarze Männer, gerade auch in der Schanze und St. Pauli, rassistischen Kontrollen ausgesetzt sind, weil sie entweder für Drogendealer oder Illegalisierte gehalten werden. Mir gelingt es längst noch nicht immer, intime Fragen zu meinem Background oder meiner Sexualität als grenzüberschreitend abzuwehren oder zurückzufragen, wann hast du gemerkt, dass du hetero-begehrst oder dass du weiß bist. Ich bin auch leider noch nicht fertig. Bell Hooks beschreibt sehr prägnant, wie schwer es für schwarze, nicht-heterer Frauen innerhalb des weißen herrschenden kapitalistischen Patriarchats ist, eine radikale Subjektivität zu entwickeln. Die Konsequenzen von Diskriminierung sind häufig noch mehr Isolation sowie das Gefühl der Schuld für die eigene marginalisierte Position und führen damit zum Verlust kollektiver Macht, die es ermöglichen würde, die eigene Position repräsentiert zu sehen und Unterdrückungsmechanismen offenzulegen. Das daran geknüpfte Unsichtbarmachen bestimmter Personengruppen führte auch zu einer Weißwaschung von Wissenschaft und Medien, aber auch des linksradikalen und queer-feministischen Aktivismus. Ich frage mich heute also nicht mehr, warum Tod und Leben einer Harriet Tubman noch immer weit weniger bekannt und betrauert sind als ein Günter Grass. Eine Frau, die trotz Unterdrückung zur Vordenkerin wurde, nicht nur sich selbst, sondern auch andere SklavInnen befreite und sich als Analphabetin gegen ihr stärker privilegierte Personen durchsetzte. Ich frage mich also auch nicht mehr, warum die Geschichte der Stonewall Riots sich von einer der in der Vielzahl transgegenderten und POC-VorreiterInnen wie Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson hin zu einer Geschichte schwuler, weißer Männer gewandelt hat. Ich spreche mich also dafür aus, denen unter uns einen Platz einzuräumen, deren Körper keine Anerkennung finden, deren Gender, deren Identitäten und Nicht-Identitäten, deren Liebe ohne einen schmerzhaften Kampf keinen Raum finden. Ich wünsche mir, ihnen solidarisch entgegenzutreten, unsere volle Komplizinnenschaft anzubieten, auch wenn dies heißen mag, einfach mal die Fresse zu halten und zuzuhören. Und widme ihnen und damit uns diese Nacht. Ich freue mich, Wut und Hoffnung, vielfältige Stimmen, Bedürfnisse gemeinsam auf die Straße zu tragen und all die in ihre Schranken zu verweisen, die uns Respekt und ein selbstbestimmtes Leben erschweren. Ich bin dankbar für vieles, aber vor allem für schon begangene emanzipatorische Kämpfe, für solidarische Netzwerke, für queerfeministischen Porno, für Safe Spaces, Empowerment und marginalisiertes Wissen, das trotz aller Hürden einen Weg gefunden hat. Ich möchte zum Abschluss Teile eines Gedichtes von Maya Yim zitieren. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen, bis an den äußersten Rand, wo unsere Freiheit beginnt. Und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will. Grenzenlos und unverschämt bleiben. Zitat Ende. Ich frage mich also, warum sollten wir versuchen, unauffällig zu sein? Alle haben die gleichen Rechte, auch wenn wir mit der Wahrnehmung unserer auffallen. Wir fallen also heute und hier ein, denn das ist auch unsere Straße. Also good night, white and maca pride, this is our night.